Hi, bevor es losgeht mit der neuen Geopolitik-Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wir würden gerne wissen, was euch an NZZ Geopolitik gefällt und was wir noch besser machen können. Nehmt euch doch ein paar Minuten Zeit und füllt eine Umfrage für uns aus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Tausend Dank. Und jetzt kommt Marlin mit einer neuen Episode von NZZ Geopolitik.
Es war eine Kulisse und ein Setting, wie Donald Trump es mag. Reichlich Gold, gediegener Prunk und viel Aufmerksamkeit. Ein Gala-Diner zu seinen Ehren im Schloss Versailles. An einer schön gedeckten Tafel mit Kerzenlicht und Blumenschmuck, flankiert vom französischen Präsidentenpaar, unterzeichnet der amerikanische Präsident mit seinem dicken Filzstift ein Papier. Nicht irgendeines. Es ist natürlich die Absichtserklärung oder das Memorandum of Understanding zur Beendigung des Irankriegs. So mag es Trump, wie ein Sieger dazustehen. Und in Teheran? Da unterzeichnet der iranische Präsident Pezeshkian das Memorandum auch. Aber digital. Ohne Öffentlichkeit, ohne Zeremonie. Und im Staatsfernsehen liest ein Nachrichtensprecher lediglich ein Statement vor. Vom und vor dem Konterfei des obersten Revolutionsführers Mojtaba Khamenei und grosser Iran-Flagge. Seine Eminenz Ayatollah Khamenei, oberster Führer der Islamischen Revolution, erkläre in einer Botschaft, Zitat, an das leidenschaftliche und treue iranische Volk, dass er nach einigem Zögern dann doch der Absichtserklärung seine Zustimmung erteilt habe. Er macht aber auch klar, diese Verhandlungen bedeuten nicht, dass Iran die, Zitat, Sichtweise des Feindes akzeptieren werde. Zum Schluss bittet Khamenei Gott, der ehrenwerten Nation des Iran, alle Arten von Siegen und Triumphen zu bescheren.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sayyid Mojtaba Husseini Khamenei.
Also Siegesinszenierung à la Trump in Versailles, verhaltener Pathos auf iranischer Seite, das ist ein bisschen verwirrend. Denn wenn jemand etwas zu feiern hat, da sind sich zumindest die Kommentatoren einig, ist das doch Iran, Simon.
Das stimmt, Iran will aber im Moment seine eigenen Erfolge nicht zu hoch hängen. Man traut auch den USA in dieser Hinsicht nicht, dass es wirklich zu einem Abkommen am Ende kommt. Und man will jetzt noch nicht die Ernte zu früh einfahren. Was die USA anbelangt, da feiert eigentlich Trump ganz alleine und niemand mit ihm.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlin Oehler. US-Präsident Donald Trump feiert die Absichtserklärung mit Iran als Durchbruch. Doch triumphieren könne in erster Linie das Regime in Teheran. Vor allem, weil sie es geschafft hätten, einen Keil zwischen die USA und Israel zu treiben, sagte Iran-Experte Simon Wolfgang Fuchs von der Hebräischen Universität Jerusalem. Hallo Simon, ich grüße dich.
Hallo Marlene, schön bei euch wieder zu sein.
Sag mal, ist bei dir auch so furchtbar heiß in Jerusalem?
Hier ist es eigentlich erstaunlich kühl. Ich glaube, das trifft auch die Stimmung im Moment, dass man wirklich mit geradezu Entsetzen in diesen Nahen Osten guckt und was jetzt alles geworden ist nach so einem langen Krieg und was eigentlich übrig bleibt davon.
Okay, aber hitzig geht's zu und her bei unserem Thema heute. Sprechen wir kurz über dieses Memorandum, Simon, zum Einstieg. Unerwartet früh hat Donald Trump ja den passenden Moment gewählt, eben im Schloss Versailles, um diese Absichtserklärung zu unterzeichnen. Wenn du das jetzt ganz kurz zusammenfassen müsstest, was sind da für dich die wichtigsten Punkte?
Die zentralen Elemente sind, dass wir eigentlich ein paar Forderungen des Iran jetzt wirklich aufgenommen haben, die vor dem Krieg nicht unbedingt eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel Hormuz oder Sanktionserleichterungen. Und die, glaube ich, wichtigen Fragen, die eigentlich diesen ganzen Krieg erst ausgelöst haben oder die Motivation auch für die USA waren, in diesen Krieg einzutreten, wirklich ein bisschen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben sind. Also diese ganzen Fragen von dem iranischen Atomprogramm und wichtige Fragen auch des regionalen Einflusses des Iran in der Region, Proxys, Raketenprogramm, eigentlich gar keine Rolle spielen.
Also es soll jetzt ja auch 60 Tage dauern, bis man da ein Rahmenabkommen wirklich schafft. Vieles ist noch sehr, sehr instabil. Du hast es gerade auch erwähnt, diese heiklen Punkte. obwohl das Memorandum von beiden Seiten unterzeichnet wurde. Aber doch war der Krach eigentlich im System vom Tag 1 weg.
Ja, das stimmt. Also allein schon die Tatsache, wo trifft man sich jetzt, wann trifft man sich, wer trifft sich und was soll überhaupt diskutiert werden. Also eigentlich wären wir ja schon vor einer Woche angeblich irgendwo gewesen und hätten dieses Memorandum unterzeichnet. Dann wurde es verzögert, erst auf den Freitag, weil noch die ganze Frage, gibt es einen Waffenstillstand im Libanon, eine Rolle spielt. Dann hat sich's nochmal weiter verzögert und wer ist dann überhaupt auch angereist. Dann gab es nochmal Komplikationen. Die iranische Delegation ist zwischendurch dann nach Drohungen von Seiten Donald Trumps aus dem Raum gestürmt und wollten erst nicht wiederkommen. Mhm. Und ich finde es dann auch wieder erstaunlich, was man jetzt auch als Erfolge dann verkaufen kann. Nach einer doch dann durchverhandelten Nacht sagt man eigentlich nur, wir wollen erstmal weiterreden. Und das ist schon eine große Nachricht und zeigt eigentlich, wie weit dieser Weg noch ist und wie wenig man sich hier gegenseitig über den Weg traut. Vielleicht noch eine Sache, die das ganz gut manifestiert, auch an diesem Treffen, das wir jetzt am Wochenende gesehen haben, dass es nicht mal zu einem gemeinsamen Fototermin gekommen ist, dass die iranischen und die amerikanische Delegation sie nicht gemeinsam ablichten wollten. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich eigentlich in diesem ganzen diplomatischen Kontext auch außergewöhnlich und zeigt, welche Kontrahenten hier überhaupt miteinander ins Gespräch kommen wollen.
Genau, also wir sprechen von diesem Treffen jetzt auf dem Bürgenstock in einem Hotel hoch über dem Vierwaldstättersee in den Urner Alpen, wo sich eben diese beiden hochrangigen Delegierten aus den USA und Iran getroffen haben. Jetzt verhandeln, Stand Montag, jetzt wo wir aufnehmen, weiß man natürlich noch nicht, wie das alles ausgeht, aber wie würdest du den Start beurteilen?
Ich würde es den Start beurteilen, dass es der Iran eigentlich auch wieder geschafft hat, in dieser Hinsicht sich in diese ganze Frage des Libanon wirklich hineinzudrücken sozusagen. Und jetzt ist eigentlich hier ein ganz neues Format aufgetan im Kontext dieses Memorandum of Understanding, in dem Israel plötzlich keine Rolle mehr spielt, aber der Libanon dabei ist und der Iran eigentlich auch mitentscheiden darf über die Zukunft des Landes, wie es da eigentlich auch weitergeht. Und eigentlich mussten die USA hier auch klein beigeben. Und ich glaube, das setzt schon den Ton für dieses ganze Abkommen, dass hier der Iran durch sehr konsistente Verhandlungspositionen, durch auch immer wieder Taktiken der Drohungen und des Verschiebens eigentlich seinen Positionen viel näher ist als die USA ihren Positionen, die eigentlich nach und nach im Laufe des Krieges alles abgeräumt haben, was ihnen wichtig ist und eigentlich nur noch dahin wollen, raus aus diesem Konflikt und möglichst wieder vielleicht so die Straße von Hormuz öffnen als einzigen Erfolg, etwas, das vor dem Krieg gar kein Thema war.
Genau, also das zeigt ja eben, was wir eingangs besprochen haben mit diesem Triumph, auf welcher Seite der eigentlich steht jetzt bei dieser Absichtserklärung. Interessant finde ich, von Anfang an versuchte US-Präsident Trump ja zu verhindern, um jeden Preis zu verhindern, dass sich das Narrativ durchsetzen könnte, diese Absichtserklärung sei eine Kapitulation für die USA. Das merkt man zum Beispiel bei diesem Auftritt hier.
No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
Trump gibt den Muskelpräsidenten, wählt martialische Töne in lockerem Plauderton. Er werde den Iranern die Köpfe einschlagen, wenn sie sich schlecht benehmen. Das tun sie ja schon seit 47 Jahren, sagt er.
We'll go right back to dropping bombs, right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. All right?
Ich frage mich aber, Simon, was für ein Zeichen sendet er denn da aus? Ich meine, nur schon, dass Trump jetzt mit eben diesem Regime verhandelt, das man mit diesem Krieg beseitigen wollte.
Ich würde sagen, Trump schwenkt damit eigentlich auch auf eine Linie ein, die die Golfstaaten schon auch länger verfolgen, für die eigentlich nie es eine Option war, den Iran jetzt in die Steinzeit zurückzubomben oder komplett auszulöschen, weil man klar war, er ist weiterhin auch Nachbar. Und das ist ein Nachbar, mit dem man sich arrangieren muss. Und ich glaube, das ist eine Realität, die die USA in dieser Hinsicht auch anerkennen müssen. Und wenn wir jetzt das aus der iranischen Perspektive anschauen, dann, ich glaube, es ist einfach wirklich erstaunlich, wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, wo wir im Januar standen. Das Regime war wirklich mit dem Rücken zur Wand. Es waren Tausende, Hunderttausende auf den Straßen. Die Wirtschaft war absolut desolat und es wurden eigentlich allenthalben Abgesänge an die Islamische Republik geschrieben, dass sie sich nie wieder erholen kann, dass sie jegliche Legitimität verloren hat, dass auch diese ganze Frage, des obersten religiösen Führers auch in Zukunft keine Rolle mehr spielen würde. Falls das Regime überlebt, dann haben wir eine Militärdiktatur. Und ich glaube, das ist eigentlich alles ziemlich Pustekuchen. Also wir sehen, dass diese Transition relativ geräuschlos über die Bühne gegangen ist. Wir haben jetzt einen neuen obersten religiösen Führer, der zwar im Verborgenen ist, der aber trotzdem die Zügel fest in der Hand hat. Und es herrscht wirklich Grabesruhe in Iran. Also man sieht keinerlei Demonstrationen, allein das Regime ist auf der Straße. Seit dem ganzen Krieg hindurch und bis heute jeden Abend sind Regimeanhänger auf den Straßen zu sehen und bekunden ihre Loyalität, begleiten jetzt auch diesen Deal. Und das, würde ich sagen, ist eigentlich wirklich diese komplette Umkehr der innenpolitischen Lage, die, glaube ich, niemand oder sehr wenige so vorhergesehen hätten, wenn wir uns wieder in den Januar zurückversetzen.
Das ist schon krass. Ich meine, 3 Monate Krieg, mehrere tausend Luftangriffe und trotzdem hat das Regime die Fäden eigentlich immer noch in der Hand und kann vielleicht jetzt ja auch einen Siegermythos sich stricken. Also ich meine, sie haben die Supermacht USA quasi siegreich in Schach gehalten.
Ich glaube, hier kann das Regime wirklich an etwas anknüpfen, was von Anfang an eines dieser Slogans war, die wir jetzt auch kennen seit der Revolution von 1979. Der bekannte ist natürlich immer nieder mit den USA, also Markbar Amerika als dieser eine Slogan. Aber ich glaube, ein anderer, der weniger bekannt ist, der aber fast genauso wichtig ist, ist, die USA können nicht das Geringste ausrichten. Mhm. Das hat man in verschiedenen Gelegenheiten gehört. Zum Beispiel, es gab eine fehlgeschlagene US-Operation, die amerikanischen Geiseln in der Botschaft 1979 zu befreien. Und ich glaube, dieser Ansatz, die USA sind eigentlich schwach und sie können nichts tun, ist etwas, was Ali Khamenei, der vorherige oberste Führer, immer vor sich hergetragen hat, wie quasi eine Monstranz gemeinsam mit seiner Skepsis der USA gegenüber. Mhm. Und das Verrückte ist, man konnte das eigentlich nicht wirklich ernst nehmen, weil es war natürlich klar, militärisch, wirtschaftlich kann der Iran überhaupt nicht den USA das Wasser reichen. Er ist vielleicht nur noch eine Mittelmacht, muss sich auf Proxys stützen in der Region, hat Raketen in der Hand. Aber jetzt ist dieser Mythos, an dem man eigentlich immer gebastelt hat, seit der Revolution plötzlich wirklich, steht er vor Augen, dass alle Nachbarn und die ganze Region drumherum eigentlich sich bemüht, mit dem Iran jetzt wieder ins Geschäft zu kommen, dass man vielleicht sogar bereit ist, in den Wiederaufbau zu investieren, weil man die Realitäten in dieser Art und Weise anerkennt. Ich glaube, das ist schon wirklich bemerkenswert.
Mhm. Kann man denn sagen, dieser Krieg hat ein noch gefährlicheres Iran geschaffen?
Ich würde sagen, das Regime nimmt für sich zumindest in Anspruch, jetzt eine neue Gleichung aufzustellen, gerade auch was die Konfrontation mit Israel anbelangt. Davor war schon die Idee, man zieht diesen sogenannten Ring des Feuers gerade um Israel mit Proxys, die man unterstützt, im Jemen, im Irak, im Libanon, eher damit, dass man selber nicht angegriffen wird. Mhm. Also das ist sozusagen auch eine Lehre der langen Kriegsjahre der 1980er Jahre, als der Irak und der Iran lange gekämpft haben. Danach war die Idee, wir ziehen jetzt diesen Ring weiter weg von uns und damit wird unser eigenes Territorium nicht angegriffen. Jetzt geht man aber selbstbewusst so weit zu sagen, jeder Angriff auf Beirut wird von uns vergolten. Wir setzen hier den Süden Beiruts mit Teheran gleich und wir haben auch die militärischen Fähigkeiten, uns hier zur Wehr zu setzen. Und das haben wir davor nie gesehen, auch nicht nach dem 7. Oktober. Mhm. Hier gab es auch Angriffe, zum Beispiel auf Beirut. Der Iran ist nie auf die Idee gekommen, dann sofort zurückzuschlagen oder das auf sich zu beziehen. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein neues Selbstbewusstsein, das wir hier sehen. Auf der anderen Seite versucht natürlich der Iran eigentlich jetzt in erster Linie mal wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Ich glaube, großer Spielraum für ein aggressives Auftreten ist angesichts der weiterhin absolut desolaten Lage nicht gegeben.
Das ist ein guter Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Ich meine, das Land steht jetzt ja noch unter Schock. Aber ist es nicht eben eine Frage der Zeit, bis die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, die harte Wirtschaftskrise, die es ja auch schon vorher gab, wegen den Sanktionen, wieder ins volle Bewusstsein der Bevölkerung zurückkehrt und das Regime dadurch ja auch unter Druck geraten könnte?
Klar, das sehen wir im Moment, denke ich, auch schon, wenn man mit Leuten spricht in Iran, dann ist eben diese unglaublich hohe Inflation von mehreren 100%, die Tatsache, dass so viele Leute jetzt auch ihre Arbeit verloren haben, dass viele Firmen gerade zum Beispiel Produkte, die sie verarbeiten müssen, nicht erhalten, dass Leute selbst Lebensmittel des täglichen Bedarfs anschreiben lassen müssen, das ist alles absolut desolat. Und aus diesem Grund, glaube ich, dringt der Iran auch so unmittelbar auf diese quasi Spritze, die es jetzt braucht in Sachen unmittelbaren Cash, also sowohl Aufhebung der Sanktionen, aber auch diese eingefrorenen Vermögenswerte, um zumindest diesen Anschein zu erwecken, man ist weiter handlungsfähig, man kann hier eine Performance sozusagen auch abliefern gegenüber der Bevölkerung. sonst droht natürlich die große Gefahr, dass man über kurz oder lang wieder in eine Spirale aus Protest und Niederschlagung gerät.
Aber in dieser Hinsicht ist diese Absichtserklärung, dieses Memorandum sehr positiv für Iran. Ich meine, da sind einige Punkte drin, die eben gerade die Wirtschaft des Landes stärken können. Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben.
Also es sind eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich glaube, es ist unmittelbar dieser Ölverkauf, den wir jetzt auch stark sehen. Hier lässt auch Iran wirklich nichts anbrennen und schickt auch gerade große Öltanker jetzt auch schon durch die Straße von Hormuz, um möglichst viel in diesen Tagen, wo das auch noch gut geht, hinauszubringen. Mhm. Wir sehen auf der anderen Seite so einen 300 Milliarden Dollar Wiederaufbaufonds, der angeblich schon zur Hälfte gefüllt ist. Das ist alles noch etwas vage, weil wir haben keinerlei unabhängige Bestätigung davon. Aber es ist schon wahrscheinlich, dass die Golfstaaten durchaus ein Interesse haben, hier auch Geld zu investieren, um für Iran vielleicht auch einzuhegen, sozusagen durch wirtschaftliche Verflechtung, indem man hier auch in iranische Industrie und Sonstiges investiert, vielleicht auch das Regime abzuhalten, wieder im Golf auch seine Muskeln spielen zu lassen. Mhm. Ein großes Problem ist natürlich dabei, große Teile der iranischen Wirtschaft sind in der Hand der Revolutionsgarden. Das heißt, jegliche Art von Wiederaufbau, gerade im Bausektor und dieser Aspekte, würde alles über die Revolutionsgarden laufen. Das muss man, glaube ich, immer mitdenken. Und dann der dritte Punkt, der für Iran auch sehr wichtig ist und der vielleicht auch viel schneller geht als dieser vage Wiederaufbaufonds, sind die eingefrorenen Vermögenswerte. Hier sprechen wir vielleicht von so 100 Milliarden US-Dollar im Ausland, vieles davon auch in China, einiges im Golf. Und wenn das natürlich jetzt in den Iran wieder gelangen kann, dann könnte man auch relativ schnell damit etwas machen.
Okay, aber man kann festhalten, diese Absichtserklärung, wenn man das nüchtern anschaut, dieses Wiederaufbauprogramm, ich meine, das sind alles Zugeständnisse und finanzielle Vorteile, die vor dem Krieg nicht da waren. Mhm. Und das alles dient dem Regime, um zu überleben letztlich.
Ich würde sogar noch weitergehen, dass wir noch viel mehr Zugeständnisse haben. Also auch, dass explizit davon die Rede ist, dass der Iran nukleare Bedürfnisse hat, auf die auch eingegangen werden soll. Es gibt so vage Absichtserklärungen, dass dieses hoch angereicherte Uran, das man zur Waffenproduktion theoretisch nutzen könnte, quasi verdünnt wird. Aber dass es jetzt keine Rede davon ist, dass der Iran nie ein Recht auf Urananreicherung haben wird. Das ist auch für das Regime in Teheran immer eine eigentlich nicht verhandlungsfähige Position gewesen. Sie haben immer gesagt, wir sind Mitglied des Atomwaffensperrvertrages, deswegen steht uns die zivile Nutzung der Nuklearenergie zu. Mhm. Aber für die USA war das eigentlich immer keine Anreicherung, alles aus dem Land schaffen und so weiter. Das waren eigentlich klare Positionen, die genauso abgeräumt wurden, wie dass eben gar keine Rede davon ist, dass Iran nicht auch weiterhin enge Verbindungen zu seinen Verbündeten in der Region haben kann. Oder dass Trump ja selber jetzt auch nochmal nachgelegt hat und gesagt hat, ja, also Raketen, das ist eine gefährliche Gegend, andere haben das auch, warum sollte Iran das eigentlich nicht haben?
Gut, aber als er diese Absichtserklärung präsentierte, verkündete Trump stolz auf seiner Plattform Truth Social das Ende der Seeblockade bei der Straße von Hormuz. Er postete, Zitat, «Schiffe dieser Welt, startet eure Motoren, lasst das Öl fließen.» Mhm. Offensichtlich war das Wunschdenken. Also wie sich ja schon dieses Wochenende zeigte und Iran als Reaktion auf den israelischen Beschuss in Libanon kurzerhand die Straße von Hormuz wieder schloss. Also, aber da frage ich mich, hat sich Trump denn derart verkalkuliert und solche Machtdemonstrationen des Iran nicht erwartet?
Die Tatsache, dass diese Seeblockade jetzt sofort endet und nicht auch langsam ausläuft, hat sicher auch damit zu tun, dass man über Biegen und Brechen noch zu dieser Unterschrift kommen wollte für das Memorandum of Understanding. Das stand ja auch nochmal auf der Kippe durch einen israelischen Angriff auf Beirut. Und die Frage, kommen jetzt iranische Vergeltungsschläge, fliegt uns jetzt alles um die Ohren? Ich glaube, das war das Zugeständnis, das man hier dezidiert machen musste. Mhm. Ich glaube, der amerikanische Präsident hat insofern schon recht. Öl fließt, aber eben durch die vom Iran kontrollierte Nordseite der Straße von Hormuz und im Süden, so ein bisschen über Oman, da hatten wir jetzt auch einige Schiffe, die durchgekommen sind. Aber seit der Ankündigung, jetzt auch am Wochenende des Iran, wir machen jetzt wieder zu, ist es auch wieder vollständig zum Erliegen gekommen. Ich glaube, das eine ist, kann man das anordnen, mhm, dieses Versprechen machen. Das andere ist, wie reagieren natürlich Versicherungen, wie reagieren Reedereien, denen das alles noch viel zu unsicher ist und die jetzt ihre Vermögenswerte nicht hier gefährden wollen, weil man nicht weiß, kann man sich dann auf das Wort des amerikanischen Präsidenten hier verlassen.
Und widerspricht das nicht auch internationalem Seerecht? Also ich meine, dass diese Absichtserklärung, dass man Iran die Kontrolle über diesen Seeweg zugesteht, müsste das nicht quasi frei sein? Also eben nicht unter der Kontrolle eines Staates, das eben dann, wie wir jetzt bei Iran sehen, auch gerade aktuell, das als Machtmittel dann nutzen kann?
Klar, ich meine, deswegen sehen wir auch natürlich diese Wortakrobatik von Seiten Irans, dass man natürlich keine Zollgebühren erhebt, sondern man für die Begleitung und Betreuung der Schiffe, also sozusagen wie die Mafia hier, verlangt man nur etwas Servicegebühren und Schutzgeld in gewisser Weise. Mhm. Wir sind natürlich jetzt an einem Punkt angelangt, wo die Schmerzen für die Weltwirtschaft einfach so hoch sind, dass ich glaube, auch selbst Anrainerstaaten bereit wären, Iran das jetzt zuzugestehen, wenn man wieder zu einem Status quo davor zurückkehren kann, weil sonst so viel in Frage steht, auch das ganze Entwicklungspotenzial der Golfregion. Und egal, ob man jetzt Iran erlaubt, Gebühren zu verlangen oder nicht, dieses Drohpotenzial besteht natürlich trotzdem. Es wird wahrscheinlich nicht langfristig bestehen, weil man sich andere Lösungsmittel überlegt, neue Pipelines versucht, das zu umgehen. Aber jetzt mittel- und kurzfristig gibt es natürlich keinen Weg drumherum.
Wir sind gleich zurück.
Handelskonflikte, geopolitische Spannungen oder KI. Wer führt, braucht Antworten. Die NZZ Academy ist das exklusive Programm der NZZ für Schweizer CEOs und Verwaltungsräte. In nur einer Woche erhalten Sie strategische Orientierung zu den Herausforderungen von heute. Mit internationalen Rednern und NZZ-Experten. Jetzt anmelden. nzz-academy.com.
Und dann spielt Iran noch etwas anderes in die Karten. Die Israeli, die engsten Verbündeten der USA in diesem Krieg, sind schockiert und verärgert, dass sie in diesem Memorandum mit keinem Wort erwähnt werden. Es heißt auch, Netanyahu sei stinksauer über den Deal. Und laut Umfragen sind gut 90% der Israeli der Meinung, dieser Deal mache Iran zum Sieger.
So, no, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah.
Trump auf der anderen Seite erinnert am G7-Gipfel in Frankreich nicht ohne Zynismus daran, ohne mich gäbe es kein Israel mehr.
Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
Und er rät Bibi, es etwas ruhiger anzugehen mit dem Libanon. Er müsse nicht jedes Mal ein ganzes Gebäude zerstören, wenn da jemand von der Hezbollah reingehe.
And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran.
Simon, man kann es nicht anders ausdrücken. Der Haussegen, der hängt schief. Mhm. Dieses Memorandum treibt einen Keil zwischen die Verbündeten Israel und die USA. Und von diesem Zwist unter den Feinden quasi profitiert einer, das ist Iran.
Zumindest scheint es so, dass Teheran gerade das genüsslich auch ausspielt, auch in diesem Memorandum of Understanding und in den letzten Verhandlungen, wir auch gesehen haben, dass sie Iran sie jetzt auch geschafft hat, in diese ganze Frage Libanon offiziell mit aufgenommen zu werden, dass auch die USA hier gemeinsam mit Iran jetzt über die Zukunft des Landes verhandeln wollen, was eigentlich konterkariert, dass man parallele Verhandlungen führt im Moment gerade, in denen auch der Libanon beteiligt ist, Israel beteiligt ist. Und das eigentlich jetzt die Frage ist, wohin soll das noch führen? Und in Israel sehen wir hier einfach einen riesen Schock, dass diese ganzen großen Hoffnungen, die man eigentlich hatte, als man sich da rappelt hat, nach dem 7. Oktober den Nahen Osten umzugestalten, einem völlig auf die Füße fallen. Das andere Problem holt einen jetzt wirklich wieder ein, dass diese ganzen 7 Fronten, an denen man siegreich sein wollte, nach dem 7. Oktober das nicht der Fall sind. Und Iran ist die drängendste. Und das wird innenpolitisch auch noch richtig heikel, weil eigentlich auch die gesamte israelische Öffentlichkeit, auch das gesamte Parteienspektrum, das Benjamin Netanyahu sehr übel nimmt, dass er überhaupt jetzt hier diesen Krieg eingestellt hat, sich darauf einlässt, auch so zähneknirschend diesen Waffenstillstand im Libanon akzeptiert. Und Diplomatie ist in dieser ganzen Hinsicht ein schlechtes Wort. Es ist naiv, etwas, das man nicht in den Mund nehmen will, sondern die Idee ist eigentlich, man muss diese aktuelle israelische Regierung eher rechts überholen und weitermachen, weil man sonst keine Sicherheit garantieren kann. So ist zumindest die Denkweise des überwiegenden Teils der israelischen Gesellschaft.
Aber wie könnte man das denn beschreiben? Also was will denn die israelische Seite? Also warum ist das nicht ihr Deal?
Weil ich glaube, die Erwartungen auch geweckt worden sind, auch mit den Schlägen im letzten Jahr gegen das iranische Atomprogramm, auch mit dieser gezielten Tötung des vorherigen obersten Führers Ali Khamenei und vieler Führungskräfte im Iran, dass man wirklich jetzt hier ein für alle alle Mal sich dieses Problems in Anführungszeichen vom Leibe schafft und die Islamische Republik komplett umwälzt. Also dass es das einfach nicht mehr gibt als Player. Mhm. Und hier finde ich es sehr erstaunlich, wenn man sich auch viele Verbündete von Benjamin Netanyahu so anschaut, die sagen, ach, es war so kurz davor, wir hatten großartige Pläne, wir hatten ja auch die Bodenoffensive durch kurdische Milizen, wenn man die nur von der Leine gelassen hätte, dann wäre jetzt alles ganz anders, aber uns wird immer in den Arm gefallen. Die USA wollen nicht, dass wir uns hier wirklich mit unseren Fähigkeiten verteidigen. Immer im entscheidenden Moment drehen sie uns den Hahn sozusagen zu. Und das ist so diese große Frustration, die man hier hört, ohne dass man sich fragt, kann eigentlich diese Strategie des endlosen Krieges und der unablässigen Gewalt eigentlich zum Ziel führen?
Und vor allem auch die Frage, kann man den wirklich ohne die USA? Also ich meine, wenn dieser Keil jetzt wirklich erfolgreich immer tiefer geht und es zu einer Spaltung käme, ich meine, Israel ist doch vulnerabel in der Region, es kann ohne die USA ja gar nicht überleben wahrscheinlich.
Zumindest was jetzt so Raketenabwehrsysteme anbelangt, auch Tankflugzeuge für diese Aktion. Und klar ist auch, die Armee ist auch sehr am Limit. Da kommen wir in innenpolitische Fragen, auch der ganzen Rekrutierung von ultraorthodoxen Bevölkerungsschichten, die nicht vorankommt. Wenn ich mir Studierende anschaue, die jetzt schon seit dem 7. Oktober zum 7., 8. Mal eingezogen sind und deren Militärdienst auch immer wieder verlängert wird, dann zeigt es, was das alles auch an Sprengstoff bedeutet für die Gesellschaft. Mhm. Und dass man diese Form des Super-Spartas, wie es Netanyahu mal ausgegeben hat, dass man einfach alleine gegen den Rest der Welt scheint eben nicht aufzugehen. Und vielleicht noch als Anmerkung hierzu, das ist natürlich auch das Interessante, dass man in der Region fast keine Verbündeten hat. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind so die einzigen, die vielleicht noch mit Israel hier zusammenstehen. Aber sonst sortiert sich auch der gesamte Nahe Osten neu. Da ist nicht davon die Rede, es gibt so die Ausweitung der sogenannten Abraham Accords, die Israel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Bahrain oder so geschlossen hat, sondern eher Saudi-Arabien zusammen mit der Türkei, Pakistan, Katar, so als neuer Block, wo Israel dann eigentlich wahrscheinlich auch nicht mehr so eine Rolle spielen wird.
Gut, aber auch die USA können sich diesen Zwist ja eigentlich nicht leisten. Ich meine, in der Region brauchen auch sie ihre Alliierten, um ihre regionalen Ambitionen irgendwie umzusetzen.
Das wäre jetzt halt die Frage. Ich glaube, wir sehen schon in gewisser Weise einen Anfang vom Ende auch der amerikanischen Dominanz in Nahost oder auch die Frage, inwieweit in Zukunft auch diese Weltregion noch so eine große Rolle auch für amerikanische strategische Interessen spielen wird. Mhm. Hier könnten es sein, dass andere das dann übernehmen und natürlich auch diese ganze Frage eigentlich von Öl. Die USA ist natürlich selber dann nicht mehr abhängig, ist selber ein riesiger Erdölproduzent und natürlich verlagern sich da auch Prioritäten hin zur Rivalität mit China und anderweitig. Also das ist natürlich auch die große Frage, was ist die Zukunft dieser amerikanischen Basen, die weder den Golfstaaten jetzt Sicherheit gegeben haben, noch die sich selber wirklich schützen konnten. Mhm. Also wir haben ja auch wirklich eine ganz gezielte Kampagne des Irans auch gesehen, amerikanische Fähigkeiten, das heißt Radaranlagen auszuschalten oder auch wirklich gezielt amerikanische Basen ins Visier zu nehmen. Bis zu dem Punkt, dass auch dann amerikanische Soldaten im Homeoffice, also von Hotels aus arbeiten mussten, hier im Golf, weil ihre Basen nicht mehr sicher waren.
Mhm. Jetzt in diesem Memorandum sind Teile der einzigen regionalen Ambitionen der USA quasi ausgeklammert, eben zum Beispiel der anderen Proxys und auch das Nuklear- und Raketenprogramm hast du schon angesprochen. Eigentlich ein Kernpunkt des Konflikts mit Iran sind auch ausgeschlossen oder sagen wir mal auf später vertagt zumindest. Kann man das so simpel jetzt eigentlich zusammenfassen, Simon? Die USA haben eigentlich keines ihrer Kriegsziele erreicht.
Ja. Also ich glaube, das muss man wirklich einfach so nüchtern und simpel bilanzieren, weil die Erwartungen natürlich unglaublich hoch waren in dieser berühmten Rede, die Trump an dem Samstagmorgen, nachdem Ali Khamenei und andere führende Regimegrößen ausgeschaltet worden sind, quasi jetzt auch die Iraner aufgerufen hat, das Schicksal liegt in euren Händen, wir schaffen euch jetzt die Voraussetzungen und bald wird dieses Land ein anderes sein. Mhm. Und davon ist natürlich jetzt nichts zu sehen. Und auch so jemand wie Reza Pahlavi als der Sohn des letzten Schahs, der lange als Hoffnungsträger auch für Iraner in der Diaspora galt, der dann, wo noch Hunderttausende nach München gekommen sind zu einer großen Kundgebung, von dessen Nimbus ist da eigentlich auch jetzt nichts mehr übrig. Und er ist eigentlich genauso eine tragische Gestalt wie vorher.
Also jetzt all diese Punkte, die politische Festigung des Regimes, die wirtschaftlich neuen Optionen für Iran und eben vor allem diese zerstrittenen Feinde. Es ist offensichtlich, dass dieses Memorandum zumindest jetzt gerade gut ist für Iran. Aber wenn man bedenkt, die tausenden Toten, die zerstörten Städte, Infrastruktur, die Hyperinflation und drohende Hungerkrise. Ich meine, da fühlt sich die Bezeichnung Siegerin für Iran doch etwas falsch an, oder?
Genau, es ist natürlich in gewisser Weise in dieser Hinsicht jetzt leer, davon zu sprechen, hier Iran, es sieht wie ein strahlender Sieger aus, weil damit blendet man natürlich diese enormen Kosten und das Leid im Land absolut aus. Auch die Schäden, die in die mehreren hundert Milliarden Dollar einfach auch gehen, auch die Zukunft für die jüngere Generation im Land, die auch völlig in Lethargie im Moment auch gerade versinkt, was hier auch weitere Perspektiven anbelangt. Ich glaube, das muss man auch alles quasi mit einrechnen. Und in dieser Hinsicht ist es jetzt auch noch völlig verfrüht zu sagen, ob dieser taktische Sieg, den wir jetzt sehen, sich auch in ein langfristiges strategisches Überleben des Regimes auch übersetzen lässt. Was bedeutet es? Inwieweit muss man sich da auch nochmal wandeln? Kann man auf Bedürfnisse der Bevölkerung hier eingehen? Kann man auch in gewisser Weise liefern und die völlig entwertete Währung wieder, kann die wieder an Wert gewinnen? Gibt es Vertrauen von Investoren in Iran? Und das sind natürlich Fragen, die kann man erst beantworten, dann mit gewissem Abstand. Aber die sind drängend und die könnten natürlich auch dazu führen, dass wir wieder in einen ähnlichen Zyklus von Protest, Niederschlagung und so weiter geraten.
Was ist denn deine Einschätzung, Simon? Wird der Deal halten? Kommt es wirklich zum Rahmenabkommen, das trägt? Jetzt bei diesem Chaos schon der ersten Tage?
Ja, dieses große Misstrauen, das drückt sich überall aus. Auch Iran hat ja auch nochmal betont, man ist jetzt hier mit größtmöglichem Misstrauen in diesen Deal auch oder in dieses Memorandum of Understanding hineingegangen. Es ist auch ein schlechtes Zeichen, würde ich sagen, dass der oberste Führer nochmal betont, eigentlich wollte er dieses ganze Abkommen nicht. Er hat sich dann überzeugen lassen und lässt es jetzt erstmal sozusagen laufen. Damit kann man natürlich aber die Hände sich davon auch waschen, wenn das alles nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist eigentlich eher die iranische Denkweise, dass man jetzt nimmt, was man bekommt, wie zum Beispiel eben den Ölverkauf, aber dass man nicht der Meinung ist, man wird eine Einigung erzielen in Bezug auf diese ganzen nuklearen Fragen. Und vielleicht ist es auch gar nicht relevant, weil man wird vielleicht mit Israel dann jährlich Krieg führen. Man nähert sich China mehr an. Die Golfstaaten müssen mit der iranischen Führung kooperieren und die USA verlieren einfach auch da an Bedeutung und Einfluss. Und ich denke, egal, ob wir uns jetzt hier verhaken und egal, ob es nicht zu einem endgültigen Abkommen kommt, ist eigentlich diese militärische Option durch einen US-Präsidenten eigentlich vom Tisch. Ich glaube, das ist eigentlich auch das Verrückte. Das war immer sozusagen die Ultima Ratio, immer die Drohung. Irgendwann könnte dieser kalte Krieg zwischen USA und Iran dann eskalieren. Jetzt haben wir es gesehen und jetzt sind wir darüber hinweg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine zukünftige Administration wirklich hier nochmal Waffengewalt gegen Iran anwenden möchte oder die amerikanische Öffentlichkeit überhaupt bereit wäre, nochmal in einen wirklich Krieg zu ziehen, vielleicht sogar mit Bodentruppen. Ich glaube, das kann man völlig ausschließen.
Ich danke dir sehr herzlich, Simon, und grüße dich nach Jerusalem.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit dem Iran-Experten Simon Wolfgang Fuchs von der Hebrew University in Jerusalem. Viele von euch haben die Umfrage zu NZZ Geopolitik bereits ausgefüllt. Vielen Dank dafür. Aber es gilt, je mehr Stimmen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Darum, wer es noch nicht gemacht hat, nehmt euch doch die 5 Minuten, um uns ein Feedback zu geben. Das wäre toll. Den Link zur Umfrage stelle ich euch in die Shownotes. Mein Name ist Marlene Müller. Macht's gut und bis bald.